Ich weiß noch, das erste Programm, das habe ich wirklich nur unter Tränen geschrieben und Selbstzweifel. Es war fürchterlich. Also ich das selber für Zweifel hatte, dass ich es nicht kann, aber ich muss es tun.
Was waren die wenigsten, vor denen du gespielt hast?
Also ja, mein Rekord war mal 4 Leute, 2 Erwachsene, 2 Kinder und das war eine befreundete Familie von mir. Ja, aber ich habe gespielt.
2011 ging es ja dann am Nockerberg los.
Da muss man ausgewogen sein. Nicht zu beleidigend, aber auch nicht zu brav. Das ist schon eine Gratwanderung der Extraklasse. Ja. Ja. Und ich bin wirklich selber erstaunt, dass ich es 8 Jahre durchgehalten habe. Ich weiß noch einmal, der Markus Söder war mir dann echt, weil irgendwie habe ich ihn als emotionalen Legastheniker oder so gesagt. Also oh, irgend sowas.
Gefährlich.
Oh, da war er mir dann echt böse.
Ja.
Nein, das hat ihm gar nicht gepasst. In dem legendären 2015, dem Flüchtlingsjahr. Da hatte ich den Satz, Leid hat keine Obergrenze. Da war halt diese eisige Stille dann in dem Saal. Hochdeutsch malt Porträts, der Dialekt malt die Menschen.
Willkommen bei einer neuen Folge Nah, Neugierig und Negroni. Heute mit der bayerischen Kabarettlegende Luise Kienseher. Die meisten werden sie kennen als Mama Bavaria vom Nockerberg, so vielleicht ihre Paraderolle gewesen. Mit Luise sprechen wir darüber, warum Durchhaltevermögen sie erst dahin gebracht hat, wo sie heute ist. Wir sprechen aber natürlich vor allem über den Nockerberg, über die berühmte Fastenpredigt. Wie schreibt man überhaupt eine Fastenpredigt, bei der ganz Bayern und halb Deutschland am Ende zuschaut und jedes Wort seziert? Was waren die besondersten Politikerreaktionen auf ihre Reden? Was war ihre mutigste Pointe? Und wer war der doch sehr bekannte deutsche Politiker, der locker tagesvollster am Nockerberg war? Darüber werden wir sprechen, aber natürlich auch darüber, was darf eigentlich Humor? Was kann bayerischer Humor, was Hochdeutscher nicht so einfach kann? Wie viel Bedeutung kann allein ein Jamai haben? Und ihr werdet erfahren, ob wir uns einig werden bei der Frage, ob Bayern das beste Bundesland ist. Viel Spaß. Luise, willkommen an der Sundowner Bar. An der Bar muss die erste Frage sein, was möchtest du trinken?
Negroni natürlich.
So, das fände ich jetzt richtig cool, weil ich habe es gerade schon gesagt, das kommt leider selten vor, dass unsere Gäste unser, ja, wie soll ich sagen, Signature-Getränk trinken. Aber du hast doch einen speziellen Wunsch dazu.
Genau, ich habe gesagt, gut wäre es, wenn das ein alkoholfreier Gin wenigstens ist. Den gibt es ja sehr viel und sehr gut auch.
Ja.
Ich habe gerade gesehen, ihr habt einen sehr guten, darf ich sagen, wie der heißt?
Ja, du darfst sagen, wie der heißt.
The Duke,
ja,
sehr
genau.
Gut. Und genau, und deshalb trinke ich jetzt Negroni und hoffe, werde nicht davon jetzt gleich betrunken sein.
Ja, der ist ja jetzt quasi leicht entschärft.
Also lalle ich, versteht mich keiner mehr.
Ja, das ist ja,
ist egal.
Das gehört ja zum Konzept hier an der Basis.
Ah, verstehe.
Ja,
na gut.
Genau. Dann warte ich jetzt noch kurz
ja,
zum Anstoßen.
Vielen Dank. Das ist ja hier ganz perfekt.
Wunderbar. Dann Cheers. So.
Cheers, Brust.
Und die erste Frage, die erste richtige Frage.
Mm, sehr gut.
Kann da was? Ja, gut. Luise, was können andere von dir lernen?
Durchhaltevermögen. Mhm. Das würde ich mal sagen, wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückblicke und auf das schaue, was ich, was mich vielleicht so ein bisschen auszeichnet oder was ich gut an mir fand oder finde, ist mein Durchhaltevermögen. Ich habe wirklich meine Ziele klar im Blick immer gehabt und hab's dann auch durchgestanden, weil man geht natürlich in meinem Beruf schon durch viele Täler und neblige Zeiten auch manchmal.
Ja, ich wollte gerade fragen, braucht man das im Kabarett, Durchhaltevermögen?
Ja gut, ich würde mal sagen, das braucht man immer, wenn man in irgendeiner Form eine Sache gut machen will, weil man einfach Rückschläge hat und Niederlagen einstecken muss. Und jetzt gerade, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch Kritik aushalten muss und so.
Ja. Ja, kommen wir gleich noch drauf. Du hast gerade schon gesagt, deine Ziele, die hattest du immer klar im Blick. Was waren die denn und wann hast du dir die gesteckt?
Also klar war für mich, dass ich auf die Bühne will, unbedingt. Und das war tatsächlich in den Anfangsjahren sehr diffus. Also ich habe ja studiert und ich habe mir ursprünglich ja gar nicht getraut, auf die Bühne zu gehen. So ging es ja schon mal los.
Ja.
Ich musste ja gegen mich arbeiten, gegen meine eigenen Widerstände, gegen meine eigenen Zweifel. Und trotzdem hat sich's fast schicksalhaft so gefügt, dass ich dann auf der Bühne auch gelandet bin, nur während meinem Studium eigentlich, in einer damals sehr, sehr, sehr bekannten und heute immer noch existierenden Bühne, der Iberl-Bühne in München hier. Viele kennen das. Das ist eine Dialektbühne. Und da habe ich dann wirklich begonnen zu spielen. Ich habe ja keine Schauspielausbildung gemacht, aber das war da wurscht, weil man Originale gesagt hat. Und das war ich wohl damals auch.
Ja.
Und hatte dann auch schon während dem Studium meinen ersten Kontakt mit Kabarett eigentlich, weil ich noch gekellnert habe im Theater im Fraunhofer. Mhm. Und da gab es hinten die charmante Hinterhofbühne, gibt es heute auch immer noch, das Theater im Fraunhofer. Und da kam ich dann als erstes in Berührung mit damals, ja, das war 90er Jahre, mit all diesen Kabarettgrößen, Zimmerschied etc. Mhm. Und und wie es halt dann auch mein Schicksal wollte, war, dass ich dann irgendwann mal so einen Tiefpunkt hatte im Leben. Ich war mit dem Studium fertig und habe in dem Iberl zwar viel gespielt, aber irgendwie war ich unglücklich. Es war nicht so. Ja, ich habe irgendwie gemerkt, da muss irgendwie noch was anderes dazukommen und habe dann allen Mut zusammengenommen und damals mein erstes Kabarettprogramm geschrieben.
Also Soloprogramm sozusagen.
Soloprogramm, okay. Genau. Und es war 98 und da habe ich dann gleich mal Glück gehabt, weil ich gleich das Scharfrichterbeil gewonnen habe. Damals auch irgendwie so als erste Frau, ich bin immer so die erste Frau in allem gewesen. Und ja, und seitdem mache ich das hauptberuflich.
Okay, das heißt, was ich interessant finde, du sagst, du hattest irgendwie immer den Drang auf die Bühne, aber du musstest dich dennoch überwinden.
Ja.
Wie passt es zusammen?
Das, wenn ich wüsste.
Okay.
Also ich weiß noch, dass ich schon in der Pubertät irgendwann, wir waren ja da, ich bin ja am Land aufgewachsen in Niederbayern und da war jetzt das Theater nicht unbedingt was man so im Repertoire hatte, was man so in seiner Freizeit macht.
Ja, ja.
Das war, wenn, dann halt mit der Schule was ganz was Besonderes. Und da gab es im Straubinger Stadttheater damals den Sturm. Und da war ich von Shakespeare. Und ich war das erste Mal in meinem Leben im Theater.
Ja.
Und sitze da in dem, werde ich nie vergessen, in diesem Theatersaal und schaue auf die Bühne und denke mir, ich sitze auf der falschen Seite der Rampe.
Echt?
Ich muss darauf.
Okay.
Aber ich war damals viel zu schüchtern, hatte damals auch überhaupt gar kein Selbstbewusstsein. Mir war überhaupt gar nicht, also ich habe mir diesen Gedanken dann auch sofort wieder verboten, weil ich mir gedacht habe, löse jetzt, fang nicht zum Spinnen an und so weiter. Also es war für mich, es war so wie so ein, das ist so, hat sich so in mein Herz hineingebohrt, dieser Wunsch oder dieser Gedanke, aber gleichzeitig mein Kopf hat gesagt, du kannst das nicht, das schafft man doch gar nicht, was bildest du dir ein, sowas halt. Ja.
Kannst du dich erinnern, du hast ja gesagt, das erste Mal war in dem Iberl-Theater, hast du gesagt, gell? Kannst du dich erinnern an das allererste Mal auf der anderen Seite?
Ja, das habe ich schon so oft erzählt, weil das war so lustig, weil Freunde von mir waren dann der festen Überzeugung, dass ich unbedingt auf die Bühne muss. Und haben sich dann für mich bei der Iberl-Bühne da beworben, mit so einem verwackelten Video damals.
Ach so.
Und der Georg Meyer, der die Iberl-Bühne, dem die gehört hat und der geleitet hat, der hatte schon so ein bisschen, glaube ich, ein Gespür für komische Talente. Also der hat das gesehen und hat sich gedacht, ah, das kann was sein. Naja, und somit hat der mich da engagiert damals und ich habe eben, weiß nicht, das Stück hieß Hinterlader und ich habe da so am Markt gespielt und wir hatten Probe und ich musste dann zur Tür rausgehen und ich war ja noch nie auf einer Bühne gestanden und geschweige denn dort einen Gang, also von A nach B, also weiß ich gar nicht, es war mir völlig fremd, also auf jeden Fall habe ich diese Türklinke nie erwischt. Ich habe immer gesagt, ich kann doch jetzt nicht, warum gehe ich da jetzt raus? Also ich habe es einfach nicht verstanden, warum jetzt, also es war wie, und der Georg Meyer, der kannte das schon, weil er ja oft mit Laien zusammengearbeitet hatte und hat mich dann nur angeschrien und hat gesagt, jetzt gehst du zur Tür raus. Und ich habe gesagt, ja warum, weil es gut ausschaut. Und er gesagt, ja irgendwie, der hat mich dann da so aufgebrochen und ich und das auch ausgehalten. Muss man sich mal vorstellen. Gell?
Der hat dich dann eigentlich verbal da rausgeschubst.
Ja, der hat mich da rausgeschubst und dann habe ich da wirklich, also ich weiß nicht, ein Jahr habe ich da 450 Vorstellungen gespielt.
In einem Jahr?
Wir haben am Wochenende gespielt, nachmittags und
mehrmals
am
Tag.
Die ganze Zeit gespielt.
Okay.
Und da habe ich dann, das war meine Schauspielschule eigentlich.
Ja, okay.
Ja.
Verrückt, genau. Gell? Ja, wirklich verrückt. Und dann hast du gesagt, später hast du dann einfach irgendwann dein erstes Soloprogramm geschrieben.
Ja, es ist schon so gewesen, dass ich dann halt so, da war ich dann so Ende 20, da war ich dann so mit dem Studium fertig und ich war so unzufrieden mit allem und wusste eigentlich gar nicht, wohin mit mir. Und Es ging mir nicht gut und irgendwie plötzlich eines Tages habe ich gewusst, ich muss schreiben, aber dann kam ja das Nächste, also dann war ich zwar schon auf der Bühne gestanden, aber dass ich schreiben kann,
ja,
das war ja dann das nächste, die nächste Hürde. Ich weiß noch, das erste Programm, das habe ich wirklich nur unter Tränen geschrieben und Selbstzweifel, es war fürchterlich. Also wenn ich da heute zurückdenke, was ich da selber für Zweifel hatte, dass ich es nicht kann, aber ich muss es tun.
Okay.
Und gleichzeitig dachte ich, ich kann es nicht. Und ich muss aber, ja. Also ja. Das war Wahnsinn. Deshalb sage ich Durchhaltevermögen. Ich habe, ich weiß es nicht. Also ich bin da einfach immer mit aller Kraft durch all diese Zweifel. Und das kann ich ja immer nur in die Welt hinausrufen. Jeder, der in sich sowas spürt, wo er sagt, das muss raus im kreativen Bereich und so weiter, sich da das Selbstvertrauen drauf zu schaffen und es einfach einmal auszuprobieren,
einfach
kann
mal
sich
machen.
Vielleicht lohnen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Jetzt als junge Nachwuchskabarettistin, wie gewinnt man dann ein Publikum?
Naja, also ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass es ein harter Weg natürlich war. Aber wir haben natürlich gerade in Bayern nochmal vielen herzlichen Dank an alle diese kleinen Wirtshäuser und Kleinkunstbühnen und die Infrastruktur ist schon gut.
Ja,
also okay. Also zumindest damals gab es schon wirklich viele kleine Bühnen oder Wirtshausbrettel oder so.
Ja.
Und das ist
dann schon der steinige Weg, oder? Den ganz klein, vor ganz
die
kleinem
sogenannte
Publikum.
Ochsentour, ja. Vor 5 Leuten, vor 7 Leuten, vor 10 Leuten.
Was waren die wenigsten, vor denen du gespielt hast?
Also ja, mein Rekord war mal 4 Leute, 2 Erwachsene, 2 Kinder und das war eine befreundete Familie von mir. Aber ich habe gespielt.
Aber okay.
Das war damals im Ochsen, im Schlachthof, sogar in München.
Ja. Und dann ist einfach wichtig, dass man es trotzdem durchzieht.
Durchhalten, sage ich doch.
Ja, Durchhaltevermögen.
Damit wären wir wieder beim Thema.
Ich erkenne den roten Faden. Ja. Okay, und jetzt, kleine Bühnen, ganz kleine Wirtshäuser und so weiter. Und dann irgendwann 2011 ging es ja dann am Nockerberg los. Was ist dazwischen passiert? Also da muss ja schon noch eine Erfolgsstory daraus erstmal schon geworden sein, weil Nockerberg, da fragt man ja nicht, die fragen ja nicht jeden.
Das stimmt schon,
ja. Also wie ging es dann weiter?
Ja, ich hatte ja dann mittlerweile schon das 4. oder 5. Programm, glaube ich, am Start.
Ja.
Und hatte auch schon dann, also ich hatte schon auch immer, ich hatte schon auch viel Glück und konnte viel spielen und habe dann auch das Glück gehabt, dass der Franz Xaver Bogner mich besetzt hat.
Mhm.
Erst im Café Meinheit mit einer Hauptrolle und dann später in München 7.
Ja.
Das hat mich dann auch schon so ein bisschen bekannter gemacht und so weiter. Also es ging bergauf,
ja,
wenn auch manchmal langsamer, als man sich's wünschen würde. Aber ja, das so ist halt
ist immer so.
Meine Karriere verlaufen.
Ja.
Und und damit hatte ich schon so einen gewissen Namen in der Kabarettszene, denke ich mal. Und da kam es dann dazu, dass die für ein Singspiel beim Nockerberg 2010 war das, oder 11, glaube ich sogar, suchten die eine... Also das war so eine Parodie auf Deutschland sucht den Superstar. War das.
Okay,
und da wollten die Jury machen mit Franz Josef Strauß, der Bavaria und einer Weißwurst.
Ja.
Und ich wurde da für die Bavaria halt gecastet.
Ja.
Die haben mich dann engagiert als Bavaria.
Ja.
Das war so eine Knallcharge irgendwie. Und habe da im Singspiel mitgespielt. Und das war
so der Anfang.
Das Jahr, ja genau, das war das Jahr, wo dann damals noch der Michael Lerchenberg die Rede gehalten hat und es da zu diesem Eklat kam, weil er so einen Auschwitz-Vergleich gebracht hat und er dann also dort nicht mehr weiterarbeiten konnte oder es nicht mehr weitermachen konnte.
Mhm.
Und dann haben die mich gefragt.
Ja.
Ich sagte, die Luise, die wäre doch mal was.
Als Fastenkönigin.
Eine neue Frau.
Ja, genau. Jetzt pass auf, das muss man jetzt, glaube ich, noch mal kurz erklären. Haben vielleicht jetzt nicht alle auf dem Schirm. Du hattest die Rolle der Mama Bavaria, die auch die Fastenpredigt gehalten hat.
Ja,
was
genau.
Ja so, das ist ja so der Kern vom Nockerberg, würde ich sagen. Von 2011 bis 2019. Und warst da zum einen die erste Frau und zum anderen auch, ich habe es nochmal nachgeguckt, so in der jüngeren Vergangenheit schon so mit am längsten. Also in den 80ern gab es mal Walter Sedlmayr, der hat es ähnlich
lang. Ja, der hat
es
genauso lang gemacht. Ich habe gesagt, nicht länger wie der Walter Sedlmayr.
Ach echt? Das war der Grund, warum du dann irgendwann...
Naja, das war ein Argument.
Okay. Ich verstehe.
Nein, ich habe auch Durchhaltevermögen, um jetzt wieder beim Punkt zu kommen.
Auf den
Punkt. Genau.
Genau. Und dieses Politiker der Black muss man, glaube ich, noch mal kurz erklären, weil nicht alle unserer Zuschauer und Hörenden kommen jetzt aus Bayern. Wie erklärst du es in wenigen Sätzen, was da passiert am Nockerberg?
Nockerberg ist erstmal absolut einzigartig. Man kann es höchstens vielleicht noch ein bisschen vergleichen mit so einer Karnevalssitzung im Rheinland, aber auch da nochmal wieder ganz anders. Das ist was sehr Spezielles. Der Anlass ist der Starkbieranstich für die Fastenzeit der Paulaner Brauerei. hat eine Tradition, die geht bis ins vorletzte Jahrhundert zurück, okay, wo eben der Fürst eingeladen wurde, das erste Bier zu probieren und da schon auf gut bayerisch halt die Obrigkeit bis halt da bleckt worden ist, also ihr ins Gesicht gesagt wurde, auf spaßige Art, was halt nicht so passt an der Regierungsarbeit. Und da hat sich halt auch dann gerade jetzt auch in den 80er und 90er Jahren so ein mediales Großereignis für die Paulaner Brauerei entwickelt. Das heißt, es sitzt wirklich, das gesamte Kabinett sitzt da im Publikum und der Fastenprediger, in Anführungsstriche, so heißt es, weil es immer ein Mönch war, entsprechend dem Logo der Paulaner Brauerei, der da den Politikern die Leviten liest.
Ja, und mal lachen sie wirklich und mal sehr gequält.
Genau, und wenn sie nicht drankommen, sind sie beleidigt. Also da gibt es dann ein paar so strenge Regeln am Nockerberg. Das ist halt sehr amüsant. Und es ist eine der erfolgreichsten Sendungen im Jahr vom bayerischen Fernsehen. Ja. Wird halt live übertragen und entsprechend bekannt ist das Ganze natürlich. Ja.
So, und wer ist jetzt die Mama Bavaria?
Naja, die Mama Bavaria bin dann schon ich, so, weil ich habe die ja dann entwickelt.
Ja.
Also man hat zu mir gesagt, ja, Luise, was meinst du, als was du auftreten da würdest, jetzt nicht als Nonne oder so jetzt. Ja. Oder im Dirndl einfach, so als Kellnerin, habe ich gesagt, nein, ich glaube, das ist nicht gut. Ich brauche eine Figur, die so über den Ganzen steht. Und nachdem ich ja schon so eine Art Bavaria da gespielt habe in dem Singspiel, gab es die Idee ja schon. Aber das war mir auch klar, das muss eine ganz andere Bavaria sein, eine mit einer gewissen Weisheit und einem großen Herzen. Und die da auf ihre Kinder mit so einem wohlwollenden, aber auch oft halt verärgerten und humorvollen Blick schaut.
Ja.
Und tatsächlich hat sich das so entwickelt. Mittlerweile sagen ja alle Mama Bavaria, aber das gab es vorher eigentlich gar nicht.
Das hast du erfunden.
Ich weiß es ergab sich so. Ich war dann halt die Mama.
Ja.
Und mich sprechen bis heute noch die Leute an und sagen mal Mama.
Echt, oder?
Ja, natürlich.
Auf der Straße, oder?
Ja, ja.
Echt?
Ja.
Das ist ja doch schön, oder? Also ist das schön oder das ist es dann schön. Irgendwann
nein,
too much?
Nein, das freut mich. Das ist wunderbar.
Ja. Okay.
Passt ja auch zu mir, ist alles gut.
Ja, ja. Und der Kern von dem Nockerberg, von dem Der Blecken, ist ja schon die Fastenpredigt, oder? Das ist so der.
Ja, genau. Also es gibt die Fastenpredigt und dann gibt es so das Singspiel.
Ja.
Genau, wo Schauspieler auftreten, die immer den Politikern sehr, sehr ähnlich schauen und dann auch singen und so. Es ist ein Riesenspektakel, wunderschön.
Ja.
Und es gibt dieses Bier, dieses wahnsinnig starke Bier.
Ja, für die, die im Publikum sitzen, oder? Auch für die Darsteller.
Ja, nein, halt. Wegen dem Bier ist man ja eigentlich da.
Ja.
Und es wird ja in Massen ausgeschenkt, aber ich würde schon sagen, also nach 3 Schluck ist man schon wirklich völlig betrunken.
Aber du. Nachdem du
habt ihr ja heute nicht da, ne? Gibt's ja nicht. Ja,
ich Starkbier aber nicht da, aber nachdem du dem nicht abgeneigt bist, bist du dem Starkbier wahrscheinlich auch nicht abgeneigt.
Oder? Natürlich, man muss das schon mal probieren.
Ja, klar. Du hast ja diese Fastenpredigt auch eben in der Zeit gehalten. Wie hast du die geschrieben? Ich stelle mir das unglaublich anspruchsvoll vor, weil da ja schon sehr viel Fokus auch drauf liegt, so medial und von der Politik.
Ja.
Und man muss ja auch tief im Thema sein, um die Leute entsprechend packen zu können.
Absolut, ja. Also ich habe mir da wirklich immer reingefuchst da in die ganze politische, in das politische Feld. Also es ist ja bayernspezifisch natürlich, aber man muss es natürlich in den Kontext stellen zur Weltpolitik heutzutage. Man kann das ja nicht mehr so inselmäßig. Und also da gibt es ein paar Aspekte, die sehr besonders sind. Weil erstens mal wird auf dem Nockerberg ja nicht gelacht, weil was lustig ist, sondern es wird politisch gelacht. Das heißt, wenn man jetzt die Grünen da bleckt und die SPD dann lachen, die von der CSU.
Echt,
und
oder?
Ja, natürlich.
Mei.
Also es ist halt immer schwierig und da muss man ausgewogen sein und oder sollte ausgewogen sein und nicht zu beleidigend, aber auch nicht zu brav und ein bisschen spitz, aber auch ein bisschen weich und so, dass halt alle sich da am Ende gut rausgehen können und das ist schon eine Gratwanderung der Extraklasse.
Ja.
Und ich bin wirklich selber erstaunt, dass ich es 8 Jahre durchgehalten habe.
Ja.
Ja.
Und wie genau? Also hast du dich dann vorher irgendwie 2 Wochen weggesperrt oder entsteht das schon das ganze Jahr?
Das ganze Jahr
schon, oder?
Das war wahnsinnig viel Arbeit.
Ja.
Es war unglaublich viel Arbeit.
Echt?
Ja.
Wie kann man das sagen, wie viel Arbeit da drin steckt in so einer Fastenpredigt?
Nein, also das kann ich gar nicht, weil ja die schon diese ganze Recherche, es geht ja, das ganze Jahr liegt ja die Aufmerksamkeit permanent auf der bayerischen Politik, mhm. auf den Leuten, was sagen mhm. die, was machen die, mhm. was kann man verwenden, man schreibt immer mit, man macht immer Notizen, man sammelt und dann mhm. war es halt immer so, das ist ja immer im Frühjahr dann, also ja. in der Fastenzeit eben nach Fasching ist dann dieser starke Anstieg.
Ja.
Und ganz ehrlich, ab 1. Januar war der Fokus nur noch da drauf.
Ja. ja. Und hast du es alleine geschrieben oder hattest du so
Ich habe es die ersten Jahre tatsächlich alleine geschrieben, bis ja. ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich packe das nicht mehr, ich kann, es ist einfach zu viel und hatte dann einen wunderbaren Co-Autor, den Thomas Lienenlucke, der hat ja. mir dann immer geholfen, ja.
Okay.
Und der hat auch weitergemacht, der hat jetzt den Maxi Schaffroth auch, sage jetzt schon, betreut ja. und wird es wohl auch wieder jetzt beim nächsten machen, beim Zinner.
Genau. Okay. Ist das ein Thema, dass man sich da jedes Jahr nochmal selber übertreffen will, nochmal einen draufsetzen will?
Also erst einmal war mir immer wichtig, diesem Nockerberg selber gerecht zu werden, mhm. Als weniger mir selber, sondern dieser Tradition, weil ich liebe das einfach. Also das muss man sich mal vorstellen, also dass es sowas überhaupt gibt. Das ist einzigartig auf dieser Welt.
Ja.
Und da muss man natürlich auch verdammt aufpassen, dass man das nicht kaputt macht.
Mhm.
Und je aufgeregter die Menschen sind und je bedrohter sich die politische Klasse fühlt, und das ist ja auch im Moment, umso diffiziler wird sowas mhm. und umso gefährlicher wird es auch. Man muss einfach so aufpassen.
Mhm.
Und man darf aber trotzdem, und das ist jetzt das Wichtige, mhm. Diesen bayerischen Humor nicht verlieren.
Ja.
Dieses Augenzwinkern, ja. dass man einmal was sagt.
Mhm.
Ja, also man darf sich da nicht verlieren in dieser medialen Aufmerksamkeit und muss sich selber treu bleiben. Und da wollte ich halt immer besser werden. Das stimmt schon irgendwie. Ja. Ja.
Wie ist das am Beispiel der Fastenpredigt? Hast du die mal so einem Testpublikum vorgesprochen, um zu gucken, was funktioniert? Oder hast du das Gespür eh schon, was funktioniert?
Ja, das ist ja das Brutale überhaupt gewesen.
Ja.
Dass ja diese Fastenpredigt nur in diesem Moment funktioniert und nur auf dem Nockerberg.
Echt?
Man kann das vorher nicht wirklich testen.
Aha.
Man kann das, weil dieses Publikum setzt sich nie mehr so zusammen.
Ja.
Okay. Also man muss wissen, am Nockerberg, da sind so ungefähr 600 Leute da, lauter geladene Gäste und schon zu 80% Männer, weil alle halt, es sind halt irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten mhm. eingeladen. Oder irgendwelche, oder halt einfach, ja, Männer, Geschäftsleute.
Die glauben,
und so weiter.
Dass sie wichtig sind.
Ja, ja, also, und es sind halt nun mal Männer und keiner wird mit Partner eingeladen oder Partnerin.
Ach so.
Das heißt, da fehlen die Frauen.
Ja.
Das, so geht schon mal los. Es ist ein sehr speziell zusammengesetztes Publikum.
Ja.
Und es ist natürlich, der Ministerpräsident ist da und der macht dann schon auch Stimmung. Also jeder schaut immer, lacht der oder lachen die jetzt nicht und lacht jetzt oder lachen sie nur hinten oder vorne oder so. Also den Saal da als Ganzes in den Griff zu bekommen, ist ja auch, und man hat ja nur eine Chance.
Ja.
Also man kann es vorher nicht testen. Man kann ein paar Pointen, kann man dann schon ein bisschen, aber ob die kommen dann, ob das wirklich funktioniert an dem Abend, das ist ein Blindflug. Und das dann in Live-Übertragung.
Ja, genau.
Mit 50% Einschaltquote beim Bayerischen. Also es war schon immer ganz schön für Druck. Ja, das stimmt.
Ja. Hattest du Lampenfieber?
Ja, absolut. Ja? Also ich hatte, ich bin da ja gar nicht so gefährdet mit Lampenfieber, aber da hatte ich immer sehr, sehr großes Lampenfieber.
Okay. Ging das dann auf der Bühne weg?
Ja, ja. Also je sicherer ich wurde, umso besser wurde es. Aber man spricht ja doch 50 Minuten fast oder eine Stunde. Und hohe Konzentration. Also da ein Fehler, ein Versprecher, haut ja schon wieder die ganze Performance zusammen. Also das war schon... Ja.
Okay. Was waren so die mutigste Zeile oder Pointe, die du gebracht hast als Mama Bavaria?
Also es war ja so, dass ich ja in der Zeit geredet habe, wo eigentlich alles so heile Welt war. Also das war die Zeit, wo was Seehofer gesagt hat, Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Und dann
kam, ob das damals gestimmt hat, kann man jetzt auch
diskutieren. Aber trotzdem, also wir hatten damals Fukushima, wir hatten die Energiewende, wir hatten... da schon ziemlich heftige Umwälzungen auch. Und dann war, ich hatte halt die Rede auch in dem legendären 2015, dem Flüchtlingsjahr. Und da hatte ich den Satz, Leid hat keine Obergrenze. Mal ja Seehofer oder Söder oder wer auch immer von der Obergrenze sprach.
Ja.
Und Leid kennt keine Obergrenze. Und da war halt diese eisige Stille dann in dem Saal.
Ja.
Naja, aber das war ja halt einfach auch so eine gewisse Hilflosigkeit damals auch. Ne? Mhm. Also man stellte sich da ja so krass in Bayern ja gegen Angela Merkels Politik. Mhm. Und ich meine, bis heute haben wir ja da noch dran zu knappern.
Ja, klar.
Genau, und das war damals schon echt heftig. Mhm. Und da die Rede zu halten, also ich glaube, da hat so, aber bei der ganzen Rede gar niemand gelacht, weil die ganze Stimmung schon schlecht war. Die kamen schon alle schlecht gelaunt.
Ja. Ja. Und war die Rede aber auch so, weil zum Beispiel Leid hat keine Obergrenze, ist ja auch eigentlich gar nicht unbedingt lustig, oder? Das ist ja sehr ernst.
Nein, das
ernst.
Ist nicht lustig, da kann man ja auch keine Witze mehr machen.
Ja, genau. Also insofern war deine Rede wahrscheinlich auch gar nicht so auf Lacher ausgelegt. In dem Jahr oder schon?
Ja, also das war jetzt, ach Gott, das ist jetzt so, mir ist jetzt so spontan eingefallen, weil das halt einfach so ein, ansonsten, also natürlich habe ich immer wieder, ich weiß noch einmal, der Markus Söder war mir dann echt, irgendwie habe ich ihn als, irgendwie als emotionalen Legastheniker oder so gesagt. Also irgend sowas.
Gefährlich.
Oh, da war er mir dann echt böse.
Ja.
Nee, das hat ihm gar nicht gepasst.
Hat er das gesagt oder hast du es ihm angesehen?
Ja, das war dann einfach schon klar, weil also er sich da sehr angegriffen fühlte, aber ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so besser gemeint. Also, aber,
ja, da muss er durch, oder? Da kommt
ja,
er auch durch.
Der hält eh viel aus.
Ich wollte gerade sagen, aber siehst du die Leute
damals
eigentlich?
War er ja noch nicht Ministerpräsident.
Ach so.
Das muss man immer in der Zeit sehen, gell? Wir reden jetzt tatsächlich in der Zeit bis 2018, da sind wir aber jetzt halt schon weit weg davon. Ja, die Zeiten haben sich wieder so geändert, auch seit Corona und mit Corona.
Ja, ob Söder also jetzt, ob er jetzt kritikfähiger geworden ist, weiß ich nicht.
Er ist jetzt, naja, sagen wir es mal so, er ist natürlich auch sicherer geworden.
Ja, das schon.
Also damals stand es jetzt in der CSU schon noch alles so auf der Kippe. Wen nimmt jetzt der Seehofer als Nachfolger? Hm. Kriegt der Söder die Kurve oder läuft ihm doch nur jemand anderer den Rang ab? Also da war der bei Weitem nervöser als jetzt, wo er doch jetzt so fast Kanzler geworden wäre.
Ja, in seinen Träumen, ja. Ja, okay. Konntest du denn, wenn du die Predigt gehalten hast, in die Gesichter gucken von den Leuten oder siehst du?
Ja,
schon.
Ja, ja.
Also du hast die Reaktionen live gesehen, ne? Okay. Ist dir außerdem gerade Söder-Beispiel noch was anderes im Kopf geblieben? Reaktionen von Politikern, Politikerinnen?
Ja. Also was schon wirklich sehr lustig war, das war Gregor Gysi war mal da.
Ja.
Und irgendjemand hat vergessen, ihm zu sagen, dass das Bier so stark ist. Auf jeden Fall. Der saß direkt vor mir und ich habe mir gedacht, mein Gott, mein der Arme. Ich habe richtig gesehen, wie dem sein Kopf immer röter und röter wurde. Und der immer so besoffen. Und irgendwie habe ich gedacht, der weiß jetzt gar nicht genau, warum. Irgendwas stimmte. Und dann habe ich hinterher noch erfahren, dass der Gregor Gysi eh so mit Alkohol, also dass er kaum Alkohol trinkt. Und ich sage da selber, also heute immer noch, also wenn es um Bayern geht, dann erinnert er sich, dass er da wohl so einen Rausch seines Lebens kam.
Gregor Gysi war tagesvollster.
Ja, ich war mal bei ihm, mit ihm da am Stammtisch beim Bayerischen Fernsehen, da haben wir auch drüber geredet.
Ja.
Da hat gesagt, ja, das vergisst er seinen Lebtag nicht.
Ja.
Wie ihn die Bayern abgefüllt haben.
Ja, das, oder er sich selber. Ja. Und sonst zur Reaktion, also gab es auch mal so Kritik oder Ärger?
Ja, klar.
Oder,
also die Hauptkritik war immer, dass ich zu sanft gewesen sei.
Ach echt?
Ja, aber
mit den anderen, oder?
Ja, immer mit den anderen.
Ja, ja, genau.
Ja. Aber da bin ich der festen Überzeugung, dass, also ich glaube, ich habe sehr hintersinnige Reden geschrieben. Mhm. Also manchmal haben Journalisten das auch erkannt, dass ich immer um die Ecke dann ins Knie geschossen habe.
Okay.
Also das war wirklich diffizil teilweise, weil natürlich kam ich immer so sanft daher und sehr weiblich und mütterlich, aber es war zwischendurch schon echt heftig. Also das war jetzt nicht so, ich fand mich nie so brav.
Schaust du heute noch Nockerberg?
Ja, immer. Ich bin immer eingeladen, sitzt da immer da.
Stimmt, du sitzt dort sogar, gell?
Ja klar, ich liebe das doch.
Ja, wie schaust du auf Maxi Schafroth? Das war ja der Nachfolger, jetzt hat er nicht weitermachen dürfen. Ich glaube, er wollte, gell? Aber durfte irgendwie nicht. Wie schaust du da drauf?
Ich mag den Maxi Schafroth wahnsinnig gern und ich fand seine Reden sehr, sehr gut. Aber sie war natürlich, sage ich jetzt mal, politisch eher ganz klar angesiedelt, halt, wie man das jetzt überhaupt sagen kann, links.
Ja.
Und also ich fand es schade. Also ich hätte ihn jetzt da nicht weggetan.
Mhm.
Um Gottes Willen. Aber wie gesagt, ich bin natürlich auch jemand, der weiß, wenn das Ganze nicht funktioniert und das Kabinett nicht mehr kommt, weil sagen sie, lassen sich da doch jetzt da nicht eine Stunde lang beschimpfen.
War das die Drohung, wir kommen nicht mehr?
Nein, 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 das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil ich die Hintergrundinformationen nicht habe. Ja. Aber es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass der Spaß da ein Loch bekommt, wenn man so schön auf Bayerisch sagt. Mhm. Und dann wird es gefährlich. Also wenn auf dem Nockerberg dann wirklich niemand mehr lacht und das Buhrufe da kommen und so weiter. Ja. Das ist halt dann auch nicht richtig.
Ja, klar.
Auch schwierig.
Dann passt auch was nicht. Ja, das verstehe ich. Jetzt hast du gerade gesagt, Maxi Schafroth, die Reden waren jetzt eher links im politischen Spektrum. Wo würdest du dich denn da verorten?
Ich habe immer versucht, so ausgewogen wie möglich zu sein.
Gegen alle gleich?
Ja, immer. Ja. Wirklich.
Ja? Aber geht das? Kann man da, müssen wir ja nicht drüber reden, aber du hast ja irgendeine persönliche politische Präferenz. Kann man die da wirklich komplett raushalten?
Ich bin der Meinung, man sollte das machen, so wie es ein guter Journalist macht.
Ja?
Okay. Ja. Und ich bin auch immer auf die, und das war für mich immer das der Blecken, habe ich schon ernst genommen.
Ja.
Ich bin schon immer auch auf die Personen gegangen. Mhm. Und ich hatte aber da immer das Problem, und das haben meine Kollegen genauso, dass ja niemand mehr die Politiker kennt. Nennt mir doch mal bitte unsere Sozialministerin. Sagt mir doch mal, wer der Umweltministerin ist oder Minister oder Bildung. Kennt man ja nicht. Man kennt den Markus Söder, man kennt den Aiwanger. Und dann, gell?
Man
kennt vielleicht noch der eine oder die Katja Schulze, wenn es gut läuft, von den Grünen. Und SPD weiß gar keiner mehr, wer da überhaupt irgendwas sagt bei der SPD. Es ist leider so.
Ja.
Keiner kennt einen SPD-Politiker.
Das stimmt.
Die kommen einfach nicht vor.
Ja.
Und die soll man aber dann doch ausgewogen da blecken. Das ist schwierig.
Ja, das glaube ich. Ja.
Also ich weiß es jetzt nicht, ob jetzt, wenn man jetzt halt mal hergeht und sich die Anstalt anschaut, ZDF oder so, da wird sich der Söder auch nicht reinsetzen und lachen.
Das ist richtig.
Kannst vergessen.
Aber,
und da so, das soll halt der Nockerberg dann auch nicht werden.
Ja, genau. Also möglichst neutral.
Man muss sich dann wieder rein, man darf denen schon natürlich, was muss man auch, was hinreiben und was sagen.
Mhm.
Und man darf da auch hinlangen, aber man muss die Kurve wieder kratzen.
Ja.
Und das ist diesmal dem Maxi leider nicht gelungen.
Mhm.
Das ist, weil seine letzte Rede, die war ja auch schon ziemlich hart und gut. Und bloß da hat er es dann geschafft, dass er die alle wieder so eingesammelt hat im Saal.
Mhm.
Und das ist diesmal nicht gelungen.
Ja. Okay.
Und dann waren die irgendwie alle so stinksauer.
Mhm.
Aber ich muss dazu sagen, dass ich den Maxi wahnsinnig bewundere dafür, mit welcher Größe er das Ganze auch dann so hingenommen hat.
Mhm.
Dass er da nicht nachgezockt hat oder nachtarockt, sondern dass er gesagt hat, ja, schade, hätte er gern weitergemacht, aber ist halt nicht.
Okay.
Und ob es jetzt mit Stefan Zinner, ob es da jetzt anders wird, das möchte ich jetzt auch nochmal bezweifeln.
Echt, ist das so? Ist
der dein Gleich? Ja, der Zinner, der langt schon auch hin, da brauchen sie sich nicht
in Sicherheit wiegen. Ja. Okay, jetzt haben wir schon ein paar Namen gehört von Kolleginnen und Kollegen. Wen siehst du gerne im Kabarett? Was sind so deine Lieblingskolleginnen und Kollegen?
Naja, ich glaube, unser aller Gott ist Josef Hader.
Schon.
Absolut. Den habe ich gesehen, als der so, wo ich noch jung war, da ich selber noch gar kein Kabarett gemacht habe, habe ich den schon gesehen. Und ja, man kann halt einfach dann nur niederknien, vor seiner Art und Weise Kabarett zu machen. Ja, schon.
Mhm.
Also.
Was macht der besonders gut?
Er spielt einfach unglaublich gut.
Mhm.
Also, er ist einfach auch so ein großartiger Schauspieler und er hat auch immer Figuren gespielt.
Mhm.
Er hat die Abgründe des Menschen aufgezeigt. Er bringt einen zu weinen, zum Lachen. Also er ist einfach großartig.
Okay. Ja, das ist doch schön. Also Lieblingskollege.
Absolut, ja.
Okay.
Er ist aber auch der Beste, den es gibt.
Okay. Ja, also Legende, oder?
Ja.
Ja, absolut. Was ist denn aus deiner Sicht die Essenz von gutem Humor? Was macht guten Humor aus?
Dass er aus der Liebe kommt.
Ja?
Ja.
Okay.
Immer.
Wie kann ich das verstehen? Aus der Liebe zu wem? Zu Publikum?
Zu den Menschen.
Zu den Menschen?
Ja.
Okay.
Also den Humor, den mochte ich immer am liebsten.
Ja?
Ja. Es gibt ja den Zynismus und so, da war es einfach erstmal so ein, im Kabarett ja sowieso ganz schwierig. Aber das ist jetzt nicht das, was ich wirklich gerne mag. Ich mag den liebevollen Blick auf die Welt.
Okay. Das heißt, so die Frage, was darf Humor, wäre dann aus deiner Sicht, also darf Humor viel oder gibt es Dinge, die Humor nicht darf?
Also erstens mal darf Humor natürlich alles.
Ja.
Aber wenn der Humor aus der Liebe kommt, dann versucht er die Menschen eigentlich zu befördern oder sie oder ihnen ein Auge zu öffnen oder ihr Herz zu öffnen oder so etwas. Und er macht sie nicht klein.
Ja.
Also das, ich mag halt, also jetzt sage ich mal so, Satire nicht, die andere Leute klein macht oder über irgendjemand schimpft oder so. Ja. Also deshalb ist jetzt mein Kabarett auch, natürlich dieses frontale Dablecken am Nockerberg, das war für mich wirklich eine Ausnahme und das musste ich auch lernen. Und da passt es für mich auch. Aber zum Beispiel, ich stelle mich jetzt nicht hin auf die Bühne und schimpfe jetzt, also jetzt in meinem aktuellen Programm, noch keinem Programm eigentlich, über die Welt und über die Menschen oder sowas. Das mache ich nicht.
Okay. Ja.
Ist nicht mein Stil.
Ich wollte
es
sagen.
Aber es ist natürlich im Kabarett eigentlich normal.
Ja, okay. Aber dann ist das schon ein besonderer Humor, deiner.
Nee, das glaube ich nicht. Nee? Es ist einer, der aus der Liebe kommt.
Okay, aber das ist schön. Jetzt machst du auch Kabarett ja im Dialekt, oder? Und was kann denn Bayerisch, was Hochdeutsch nicht kann?
Viel.
Ja, sag einmal.
Naja, also erstens mal, das Bayerische drückt das aus, was man lebt.
Ja.
Und im Bayerischen kannst du dir sagen, was du bist und nicht, was du sein sollst oder so. So geht schon mal los.
Mhm. Das kannst du in Hochdeutsch
nicht. Es gibt einen schönen Satz. Hochdeutsch malt Porträts, der Dialekt malt die Menschen.
Aha.
Es ist emotional, es ist voller Bilder. Mhm. Zum Beispiel im Bayerisch das berühmte Ja, Mai. Da hast du das gesamte Spektrum von Gleichmut bis hin zu Ironie ist in diesem Ja, Mai. Je nachdem, wie du es ausdrückst oder wie du es sagst, wie die Haltung dazu ist. Also jede Nuance in der Tonlage bestimmt die Bedeutung. Das ist natürlich für einen Schauspieler super, ne? Weil das ist ja wirklich sehr diffizil. Und das Schöne ist, also Dialekt ist für mich eine totale Freiheit, weil er die Menschen auch zu, also weil es die Sprache der Leute ist. Ja, du ziehst die Schuhe nicht aus, du bringst immer Erde mit rein und immer ein bisschen Stallgeruch und das finde ich gut. Ja. Und du kannst frech sein und also bei diesem du Depp, du Depp, das ist ja, du Depp ist ja was, das kann ja eine Liebeserklärung sein, aber auch halt eine Beschimpfung. Alles kann du Depp sein.
Ja, das stimmt.
Mein Gott, bist du ein Depp? Kann alles sein.
Ja.
Je nachdem, wie ich es halt sage.
Also du hast quasi mehr Nuancen im Dialekt.
Du hast mehr Nuancen und du hast mehr Bilder und es ist sprachgewaltiger und es ist auch frecher und freier. Oder für mich hat es viel mit Freiheit zu tun. Mhm. Wenn wir Dialekt sprechen, wir sind die Jazzer im Kabarett.
Echt?
Ja. Ja, es ist Free Jazz. Wir können so spielen mit der Sprache.
Ja.
Und und vielleicht manchmal über Sachen reden, die sie jetzt Hochdeutsch ist schwierig. Zum Beispiel, also in meinem aktuellen Programm, da spiele ich ja die Famous Mary from Bavaria.
Ja.
Und die ist ja auch noch sehr angeheitert. Aber mit ihr kann ich so vieles erklären. Ich kann auf unterhaltsame Weise Platon erklären. Ich erkläre da wirklich in meinem Programm die gesamte Ideenlehre von Platon.
Ja.
Und die Leute lachen.
Mhm.
Und da kann ich Sachen ausdrücken, die können im Hochdeutschen, wenn ich das erzählen würde, immer mit moralischem Zeigefinger oder irgend sowas. Immer würde der mitkommen. Im Dialekt nicht.
Also es nimmt die Strenge und die Ernsthaftigkeit, der Dialekt.
Ja, natürlich, es nimmt auch die Strenge, ja.
Ja, okay.
Ernsthaftigkeit nicht unbedingt, weil wir sagen können, auch sehr ernst sein, Dialekt, gell?
Mhm. Ja, fei. Ja, okay.
Ja, fei, gell?
Ja, gut. Okay.
Aufpassen,
Buschi. Ja, ich passe auf. Ja. Sag mal, kannst du auch improvisieren? Auf der Bühne jetzt. Könnte man dich jetzt auf eine Bühne stellen und
ab die Post? Achso, ja, ich improvisiere die ganze Zeit mit den Leuten aber.
Ja? Also heißt so spontane Interaktionen, oder?
Mhm.
Okay. Und die kommen einfach so?
Ja, was halt da ist im Publikum.
Ja, nee, ich meine, was du dann mit denen machst, das kommt dir einfach so in den Kopf.
Ja.
Und das weißt du auch vorher, das wird funktionieren. Da brauchst du dir nicht schon vorher drei raussuchen oder irgendwas.
Nein, das bereite ich nicht vor.
Okay.
Und meistens weiß ich es ja hinterher nicht mehr.
Okay.
Ich weiß nur, dass es gut war.
Ja.
Aber da fliege ich dann so richtig.
Ach so, echt?
Ja.
Ist das für dich so der Gipfel sozusagen, diese freien Parts?
Ja, es macht mir wahnsinnig Spaß. Also wenn da sich was Gutes ergibt im Publikum, ich lege es natürlich auch immer ein bisschen drauf an, weil ich dann immer wieder frage, wie heißt du oder wo kommst du her oder so.
Ja.
Und wenn sich da dann was entwickelt, was lustig ist und die Leute dann wirklich auch wegreißen, ist natürlich fürs Publikum auch toll, weil es einzigartig ist. Sie wissen dann, heute war wirklich, das war echt, das gibt es ja nicht nochmal. Ne?
Ja.
Und ich glaube mir das dann immer gar nicht, dass ich sage, ja, kenn den nicht. Ja. Also oft werde ich dann gefragt, ja, und der Mando in der ersten Reihe, der mit dem Reihenhaus in sowieso, also ich dann halt jetzt, als ich das rausgefunden habe, der ist aber schon abgesprochen, ja, oder? Und dann, nein, natürlich nicht.
Echt?
Nein, nein.
Ach cool. Okay, also ich komme mal zu dir ins Programm. Habe ich
ja,
jetzt gerade.
Unbedingt.
Ja, ja. Das machen wir auf jeden Fall.
Das ist lustig.
Ja, das glaube ich. Ja. Das glaube ich jetzt
also
noch viel mehr.
Also dann endlich Solo heißt das neue Programm.
Ja. Wo kann man dich
Solo
sehen?
Solo-Megashow von der Famous Mary from Bavaria.
Ja.
In München sehr viel im Lustspielhaus.
Ja.
Aber am besten auf meine Homepage gehen,
ja,
und da den Tourplan anschauen.
Okay. Ja, mach das, mach das. Würdest du sagen, jetzt bist du 35 Jahre auf der Bühne, so ungefähr, oder? Kann man das? Naja, nicht ganz.
Ich habe jetzt gedacht, du sagst, du bist jetzt 35 Jahre.
Ja.
Fast. Schade.
Tut mir leid. Nee, aber du bist schon länger auf der, ja, Bühne, egal wie lang genau. Aber hat sich der Humor der Leute verändert über die Jahre und auch deiner?
Naja, wir haben ja alle diese Debatte mit der kulturellen Aneignung und, ja, mit Diversity und was weiß ich alles und so weiter. Da hat sich natürlich einiges verändert. Mhm. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sage ich bestimmte Sachen nicht mehr, die ich noch vor 10 Jahren gesagt habe.
Ja.
Also ich hatte, also wo wir dann nachher, das geht halt einfach nicht mehr.
Ja.
Und ich weiß noch gut, ich habe so, das war so ein Programm, das hieß eben Mamma Mia Bavaria, da ging es eigentlich darum, auch das, also Erstarken der AfD und so weiter, um einfach auch gegen diese wieder aufkeimende Ausländerfeindlichkeit und Migrationsfeindlichkeit und diese Ängste und so ein bisschen anzugehen auf, mhm, eine gute bayerische Art.
Mhm.
Und dann ist mir aber Folgendes passiert. Also ich habe da eine wahnsinnig lustige Nummer in dem Programm, dass ich ihm erzähle, dass ich halt eine Liebesaffäre hatte mit dem Van Tan, also einem Chinesen und so. Und dass wir so unterschiedlich waren, aber durch unsere Liebe haben wir uns immer mehr angenähert. Also eigentlich war das so eine Nummer, so Multikulti-mäßig, ja. Also alles, Mensch, ist das toll, na, wir nähern uns immer mehr. Und dann habe ich ein Lied gesungen, so eine chinesische Melodie war, aber ich dazu bayerische Lieder gesungen habe. Mhm. In München steht ein Hochbrauhaus. Und das ist wirklich so, so lustig.
Ja.
Also die Leute sind wirklich am Boden gelegen vor Lacher. Ja. Ich auch, also ich fand es auch super.
Aber
bis ich dann mal, ja, in einer Schule gespielt habe, am, mhm, Ammersee, das war so ein bisschen so eine Elite-Schule, glaube ich, so ein Internat, wo auch chinesische Schüler waren.
Oh.
Und die haben das angeschaut, also sie haben dann hinterher schon auch gesagt, sie hätten den Kontext ja gar nicht verstanden, weil, mhm, die den bayerischen Dialekt auch nicht verstanden haben.
Mhm.
Sie haben nur gemerkt, dass ich diese chinesische Melodie in diesem Lied, dass das irgendwie lustig ist.
Ja.
Und dann standen da zwei chinesische pubertierende Jungs vor mir, die geweint haben.
Ehrlich?
Weil ich ihre Kultur veräpple.
Ja.
Das war für mich ein Schock,
ja,
muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil so weit habe ich jetzt nicht gedacht.
Aber konntest du es verstehen?
Natürlich. Also, ja, die haben auch halt aufgrund der Sprachbarriere den Kontext nicht verstanden.
Ja.
Der Lehrer hat es ihnen dann erklärt und sie entsprechend auch beruhigt. Ich habe sie natürlich dann auch beruhigt. Ich habe gesagt, das war so und so gemeint und so und so gemeint. Aber mir wurde natürlich auch in dem Moment wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich es gespürt, emotional, was das macht, mhm, wenn jemand sich da beleidigt fühlt.
Mhm.
Und da denke ich mir, ja, also das will ich ja, also das ist das Letzte, was ich will. Ja. Für das bestehe ich mich nicht auf Bühne, um andere Leute zu verletzen oder,
ja,
so.
Klar.
Da habe ich mein Ziel verfehlt.
Ja.
Das mag ich auch nicht. Und natürlich passt man dann da besser auf.
Hast du also seitdem nie wieder gesungen?
Nein,
ja,
mache,
okay,
ich nicht mehr.
Okay. Das ist jetzt
eine
gute,
obwohl es sehr lustig war.
Das ist jetzt eine sehr gute Überleitung zu einem kleinen Spiel, das wir vorbereitet,
oh,
haben. Und zwar, wir nennen das Glasklar, weil wir möchten ein bisschen, so ein paar, sagen wir mal, Thesen, aber deine Meinung haben. Und wir haben hier so ein, wir bereiten es hier kurz vor. Wenn ihr uns zuschaut, könnt ihr das auch sehen. Ansonsten erkläre ich es aber auch, so eine Art Spielfeld. Da steht einmal Stimme zu und Stimme nicht zu. Und die Idee wäre jetzt, wir haben hier vier Thesen, dass du dich relativ schnell entscheidest, dein Glas dahinstellst, wo du dich positionierst, also stimmst du dem zu oder nicht. Und ich mache das auch und dann können wir es ein bisschen erklären.
So. Mhm.
Und die erste These schließt jetzt gut an die Anekdote von gerade an. Die lautet nämlich folgendermaßen: Kabarett darf heute nicht mehr alles sagen. Wo steht dein Glas? Stimme nicht zu. Meins auch. Aber dann haben wir auch keine Kontroverse dazu, macht aber nichts,
erklären. Ja, aber man kann schon ein bisschen konkretisieren, finde,
ja,
ich.
Ja, konkretisier es gerne mal.
Da so weit dürfen wir nicht kommen,
dass
man solche
Sätze
sagt.
Ja. Ja, ja.
Weil wir alle wissen, dass in anderen Regimen der Vergangenheit, ja, und Gegenwart es einfach Zensur gibt.
Ja.
Und erstmal darf Satire alles, da bin ich bei Kurt Tucholsky und so muss es auch bleiben.
Ja. Okay, aber jetzt ist doch das Beispiel von eben mit dieser kulturellen...
Das ist aber wieder was anderes.
Wieso?
Weil ich ja da sensibel bin gegenüber Menschen, die jetzt erstmal, die ich nicht verstehen kann, weil sie einfach eine andere Kultur haben, wo ich einfach platt bin und blöd, wenn ich da nicht empathisch genug bin, um darauf zu reagieren, wenn ich jemanden verletze. Also ich meine... Okay. Dann gibt es dann auch Schwächere, geht man ja, geht man einfach nicht los. Das ist für mich eine Sache des Anstands, aber nicht der Satire.
Ja. Ja, okay. Also ich sehe es ja genauso, es ist, deswegen. Es
ist, ja, genau. Also man hat so ein paar Sachen, wo ich finde, man könnte vermeintlich meinen, dass das einschränkt. Ist es aber nicht.
Ja,
weil das andere Sachen sind.
Genau.
Ich trete nicht auf Schwächere, nicht weil ich die Satire nicht kann oder so, sondern weil es mir meinen Anstand verbietet.
Also wir sind uns eigentlich einig, aber trotzdem ein kontroverses Thema.
Kann man schon drüber reden, natürlich, weil das alles heutzutage so verschwurbelt wird.
Ja.
Und das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Mhm. Aber Satire darf alles.
Ja. So erst ist mal. Es. Amen. So, jetzt pass auf, die nächste These ist ein bisschen lockerflockiger. Also positionier dich gerne einmal neu. Bayern ist das beste Bundesland.
Da bleibt gleich mein
Da bleibst du stehen, oder was? Stehen. Stimmt nicht. Ist nicht so.
Ach so, Entschuldigung. Ich stimme zu.
Du
natürlich,
Bayern
ist das allerbeste Bundesland, natürlich.
Echt, wieso?
Bayern,
wo soll ich mal
anfangen? Haben wir vorher gerade gehabt, weil das Eva gesagt hat, die Vorstufe zum Paradies.
Ist das so?
Nein, also ganz ehrlich, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zu Hause. Ich spreche die Sprache der Menschen, ich liebe die Menschen hier. Ich bin Bayern wahnsinnig dankbar, ich kann hier arbeiten, ich kann hier leben, ich konnte mich hier entwickeln, mich entfalten. Ich bin unglaublich dankbar, in Bayern zu leben. Und das ist einfach so. Und das schmälert ja, ich meine, wenn ich sage, Bayern ist das schönste Bundesland, dann heißt es ja nicht, dass die anderen Bundesländer alle zweitschönste Bundesländer sind.
Ja, nein.
Also Baden-Württemberg oder so, finde ich. Ich finde da Österreich toll.
Ja, das stimmt. Also,
und Frankreich und so.
Ich bin
Holland.
Ja, super. Also ich bin nicht aus Bayern, ich bin ab Breis, ich bin in Hannover geboren und bin aber hier schon, habe hier quasi Asyl bekommen und das auch schon sehr lange seit, also quasi der Einschulung. Und ich teile vieles, was du gesagt hast. Was ich aber schon einfach too much finde, ist, wie das manche Leute, der Ministerpräsident in erster Linie, bei jeder Gelegenheit betonen müssen, dass Bayern, wie du sagst, die Vorstufe zum Paradies, was auch immer ist. Ist das nicht ein bisschen drüber?
Ja, aber das ist, da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil da haben wir es natürlich mit der CSU zu tun. Und die CSU ist eine sehr besondere Partei, die es ja nur in Bayern gibt.
Ja.
Und die CSU hat es verstanden, ich meine, man darf nicht vergessen, ne? Also absolute Mehrheit bis 2018 mit einer kleinen Unterbrechung, das ist schon allerhand.
Ja.
Und diese absolute Mehrheit hat sie dadurch erreicht, dass die CSU es geschafft hat, so zu tun, als wäre sie Bayern.
Ja.
Also die CSU war deshalb oder so eine wahnsinnig erfolgreiche Volkspartei, weil sie alles, was Bayern ausmacht, als so hingestellt hat, als wäre es die CSU. Mhm. Also man hat ja nur danke CSU für die Alpen, danke CSU für den Starnberger See, danke für die CSU für unsere Trachtler und für was weiß ich, und für den schönen hellblauen Himmel und danke CSU fürs Oktoberfest.
Ja.
Also so wirkte das lang, die haben das wirklich gut gemacht. Mhm. Und deshalb ist dieses sich identifizieren mit Bayern der CSU oder das, was dich jetzt nervt, das ist nichts anderes als ein politischer Reflex im Kampf, um die absolute Mehrheit wieder zurückzugewinnen,
was aber
leider nicht glauben wird.
Okay, leider kann man jetzt auch weglassen.
Probier das halt.
Ja. Okay, pass auf, eine These habe ich noch und zwar Instagram und TikTok machen das klassische Kabarett kaputt. Wo steht dein Glas? Okay. Dann stelle ich meins auch dahin.
Ich wollte, keine Ahnung vom klassischen
Kabarett. Das ist der Punkt. Machen wir uns ehrlich, ich kann mich da nicht positionieren. Ich habe zwar mir Gedanken gemacht, aber eigentlich ist deine Perspektive ja viel interessanter. Also du stimmst nicht zu. Warum?
Weil, das wäre ja auch so vereinfacht. Natürlich verändert Instagram und TikTok die mediale Welt extrem, so wie sie halt alles verändert oder Sehgewohnheiten verändert und. Aber deswegen macht's das klassische Kabarett nicht kaputt. Das wäre zu Das wäre, also da, nee, da, nee, niemals. Und dass sich die Szene verändert. Es gibt auch dieses klassische Kabarett im Sinne von Editha Hildebrand oder so, wie es halt wirklich mal war. Ja, sowieso schon lange nicht mehr. Also da gab es diese Umwälzungen, wo halt die Comedy aufkam in den 90ern. Dieses amerikanische Stil mit Michi Mittermeier, dann Stefan Raab, dieses ganze Fernsehcomedy und so weiter. Und es immer aber das klassische Kabarett weiter gab. Es gibt die Bühnen entsprechend, es gibt die Leute, die das machen, und es gibt das Publikum dafür.
Ja.
Und natürlich ist es schon so, dass man manchmal ein bisschen fürchtet, dass ein das Publikum wegstirbt, weil junge Leute halt über Instagram auf ganz andere Formen von Humor und Satire Aufmerksamkeit gewinnen. Also deshalb ja ich vorhin ja erzählt, ich bin im Lucky Punch aufgetreten, wo wirklich nur ein junges Publikum ist, um halt einfach die Leute auch wieder zu erreichen. Ja. Also da muss ich halt was machen, da muss ich mich halt auch ein bisschen bewegen.
Ja.
Raus aus meiner Blase und wieder ein bisschen neugierig werden.
Ja, okay. Aber hat ja auch funktioniert. Du hast sie ja erreicht, die Leute, oder?
Ja, absolut. Das funktioniert auch. Ja. Man braucht nur die Aufmerksamkeit.
Ja. Ist es denn heute schwerer, zu einem Auftritt von dir die Leute ranzukriegen? Also werden das irgendwie weniger oder klappt das immer noch genauso gut wie vor 20 Jahren?
Also es ist so, dass Corona uns alle zugesetzt hat.
Schon. Ja, also und ist auch nicht erholt wieder?
Nein.
Okay.
Nein. Aber da bin ich nicht die Einzige, die das sagt. Das sagen eigentlich alle. Dass es einfach seit die Kultur als etwas nicht Systemrelevantes bezeichnet wurde und unsere Theater alle zugemacht wurden. Und da ist uns viel Publikum auch verloren gegangen. Ja. Und deshalb an der Stelle, kommt doch wieder ins Kabarett, kommt in die Comedy, kommt auf die in die Theater, es lohnt sich.
Ja.
Ja. Und es ist ja schon so, dass jetzt, wenn man jetzt so wie ich etabliert ist oder so, dann spürt man es nicht so.
Ja.
Aber halt junge Leute, die halt so, das wird halt immer schwerer und immer zäher, eine Reichweite zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also früher war das, ich weiß noch gut, wie der Ottfried Fischer damals im Otti Schlachthof, wenn du einen Auftritt hattest, dann war der, und der gelungen ist, dann war garantierend die nächsten Auftritte alle ausverkauft.
Echt, ja?
Ja, klar, okay. Das hatte einfach eine große Wirkung und sowas gibt es halt einfach nicht mehr. Und umso schwieriger ist es geworden. Und da in Insta immer so ein Content zu liefern, der in einer Minute funktioniert und dann so aufweckt die Leute und sagt, wow, das gucke ich mir an. Ja. Das ist verdammt schwer, weil zwischen dieser kleinen Minute da auf Insta und meinem Programm, das durchdacht ist, über ein halbes Jahr ausgearbeitet ist, verschiedene Ebenen hat, eine Geschichte erzählt, eine Figur mit all ihren Facetten zeigt, das ist natürlich ein bisschen was anderes.
Ja. Aber gut, du sagst, es macht es nicht kaputt.
Nein, und kaputt macht es nicht.
Du bist auch auf Instagram, ihr könnt übrigens der Luise auch folgen auf Instagram. Du bist noch,
freust dich über jeden Follower. Ich kämpfe um jeden Follower.
Sehr gut. Also heute, uns hast du schon alle gewonnen hier.
Ich schon gewonnen.
4, 5.
Ja, also jetzt, hopp, hopp.
Genau. Sag mal, Luise, jetzt warst du ja auf dem Nockerberg die erste und einzige Frau, die diese Rolle eingenommen hat. Wie ist denn das eigentlich in der
Kabarett? Ich hoffe, dass ich da die einzige Frau im Publikum bin, jetzt, wo ich es nicht mehr mache.
Ja, es ist, wie ist denn das generell im Kabarett? Hattest du oft irgendwie mit Vorurteilen oder sowas zu kämpfen? Hattest du es als Frau irgendwie schwerer als die Männer?
Naja, also ich würde jetzt mal sagen, ich hatte es nicht schwerer oder ich hatte es nicht schwer, weil man ja auch schon in den 2000er Jahren, also in den Tausendern auch schon immer gesagt hat, na, Frau sollte schon dabei sein, gell? Also bei irgendwelchen Fernsehauftritten oder so. Und nachdem es nicht viele Frauen gab, war ich dann halt auch immer dabei. Also da hatte ich eigentlich Vorteile.
Ja.
Und auch die Veranstalter immer gesagt, ja, haben wir denn mal eine Frau, gibt es denn keine gute Frau und so.
Ja.
Naja, nach einigem Nachdenken bin dann ich immer denen eingefallen. Somit ist es nicht so, dass, aber es gab natürlich, klar gibt es also diese Vorbehalte, ob eine Frau den Nockerberg kann, also da mag ich gar nicht ins Detail gehen, was ich jetzt bei Stichwort Shitstorm da alles mir anhören musste. Ja. Also das ging ja unter die Gürtellinie, so frauenfeindlich. Ich habe gar nicht gewusst, dass sowas gibt bis zu dem Zeitpunkt. Ja.
Von wildfremden Leuten wahrscheinlich
Männer. Ja, klar, also die sind einfach, das gibt es tatsächlich, so Frauenfeindlichkeit, das war mir bis dato ehrlich gesagt nicht bewusst, Gott sei Dank.
Ja. Aber du hast ja dann diese Menschen wohl zum Schweigen gebracht, oder? Weil ich glaube...
da darf man sich auch nicht, da darf man sich nicht aus dem Konzept bringen lassen.
Ja. Ja.
Also aber ich meine, im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, und alle Frauen ermutigen, also es ist schon was dran, wer Leute zum Lachen bringt, hat auch Macht. Also das hat, man stellt sich dahin und dirigiert sozusagen. Stimmungen, Emotionen. Man ist allein auf der Bühne, auch mit Familie. Ich meine, klar, also, weil ich habe auch keine Familie. Ich hätte gar nicht gewusst, wann ich jemals da Kinder unterbringen soll in diesem Leben. Ja. Also ich finde, andere Kolleginnen haben das geschafft. Hut ab, ihr Lieben. Mhm. Also das, ich bin da kein gutes Beispiel halt. Also ich hätte es halt nicht geschafft. Mhm. Oder wollte es dann auch nie. Aber es ist natürlich ein harter Beruf. Ja. Der ist so wie Managerin sein oder Dirigentin von einem Orchester oder, mhm. oder CEO von einer, weil der einfach, ja, es ist so ein 24-Stunden-Job halt.
Ja, das glaube ich.
Und es ist halt wie in vielen anderen sehr fordernden Berufen so, dass die Frauen halt dann das mit Familie nicht vereinbaren können mhm. und das dann ganz schwierig wird und dann halt lieber kürzer treten.
Mhm. Was das stimmt ist.
Schon, ja.
Ja.
Ja, ja. Aber es das heißt nicht, dass sie es nicht können.
Ja, nein, absolut keinen Fall. Ja. Luise, gibt es irgendeine Rolle oder sowas, die du dir für die nächsten Jahre noch wünschst? Was kommt noch bei dir?
Ach, mein, ich habe mich immer selber wieder neu erfunden und ich hoffe, also ich habe jetzt eine Figur im Kopf, von der ich mir vorstellen kann, dass sie was ist für mich. Also man muss ja so ein bisschen immer auch so an sein Alter denken, gell? Und dass das halt so
35.
passt. 35, ja. Genau. Aber da habe ich ja Gott sei Dank immer die Freiheit, dass ich das für mich selber alles erfinden kann. Also es, ich bleibe sicher nicht stehen und ich werde ja. sicher immer, oder das hoffe ich, dass ich das schaffe, mhm. neugierig bleiben mhm. und Negroni trinken.
Sehr gut, das ist doch mal ein Lebensmotto. Können wir alle mitnehmen aus dem heutigen Abend. Wir machen noch zum Abschluss ein kleines Spiel mit Blick auf die nächste Folge. Aber ich leite es mal ein mit der Frage, wirst du eigentlich oft erkannt auf der Straße?
Ja,
schon?
Aber leider.
Kannst du dich noch frei bewegen, oder?
Also. Nein, ja, natürlich kann ich mich frei bewegen, aber ich werde schon viel erkannt, ja.
Wenn also, du jetzt über den Marienplatz läufst, wie oft wirst du angequatscht?
Jetzt der Marienplatz ist schon voller Touristen, die okay. aus Gott weiß wo, die kennen mich jetzt nicht so.
Wie Elisabethmarkt.
Viktualienmarkt wird schon eher. Nein, ich werde schon viel erkannt. Ja.
Ja? Okay. Ja. Aber noch angenehm.
Nein, ich bin da nicht, ich bin da überhaupt nicht. Nein, es ist ja auch schön, wenn man erkannt wird.
Weil, ja, oder?
Okay. Und die Leute sind ja alle lieb, sie mögen mich ja gern.
Ja.
Die beschimpfen und bespucken mich ja nicht.
Okay, das ist doch schön.
Im Gegenteil. Dann sagen ja, mei die Mama.
Schon, oder?
Wann die machen sie wieder Nockerberg? Mei sie am Nockerberg. Ja, ja, okay. Die wünschen sich schon wieder auch die Mama oft zurück und so. Ja, ja, ist schon lieb.
Kommt die
ja.
Mama zurück?
Nein.
Auf keinen Fall?
Nein.
Ausgeschlossen?
Nein. Ja. Okay. Ich habe das 8 Jahre gemacht, das war echt lang. Okay. Und es ist schon sehr, es ist sehr viel Druck. Es ist ja. der Druck und man hat es dann halt, also ich möchte mich dem ehrlich gesagt nicht mehr aussetzen.
Ja. Okay, ja. Gut. Stichwort erkennen. Es geht um die nächste Person an dieser Bar. Und ich habe hier ein Bild von ihr, das wird dir nicht helfen, weil das ist jetzt niemand von deinem Bekanntheitsgrad. Das ist jetzt nicht, ich hoffe, sie sieht es mir nach, wenn ich das sage. Ihr könnt sie auch sehen, wenn ihr uns zuguckt. Du siehst also eine Frau.
Und also ich die schaut sehr intelligent aus, die Frau.
Sehr gut, gute ja, Menschen.
Vielleicht der Professorin oder so.
Ja, die Richtung stimmt. Ich habe 3 Tipps, pass auf. Erstens, sie sucht ein zweites Zuhause. Jetzt nochmal gut hinschauen.
Weiß ich noch, jetzt nicht.
Hilft noch nichts. Ein zweites, sie greift nach den Sternen.
Ah, vielleicht eine Physikerin oder so, Astrophysikerin.
Ja.
Richtung. Ah, eine Astrophysikerin, die in also extraterrestrischen Regionen für Menschenleben, lebensfähige Planeten sucht.
Ja. Ja, so würde sie es wahrscheinlich nicht formulieren, aber
ja, du, hast die, sehr kompliziert.
Du hast die Essenz.
Nein, aber es, die erforschen ja so, dass man auf dem Mars in irgendeiner Form, also wie man halt im Weltall Leben irgendwie möglich machen kann.
Ja.
Da gibt es ja verschiedene Experimente.
Genau, aber bei ihr geht es noch weiter. Jetzt pass auf, ich löse auf. Also du bist ihr komplett auf die Schliche gekommen, aber das ist Heike Rauer. Sie leitet seit 2017 das Berliner Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, also DLR.
Toll.
Und was die machen, und da ist sie wirklich international eine absolute, ja, Koryphäe kann man fast sagen, suchen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, also nicht Mars, sondern viel, viel weiter weg,
mhm.
Um sozusagen herauszufinden, gibt es da draußen eine zweite Erde? Gibt es Leben da draußen im All?
Und weißt du, wie die das machen?
Ich weiß, wie die das machen.
Über das Licht.
Richtig.
Unfassbar, oder?
Sollen wir die Folge jetzt gleich mit...
machst du schon? Nein, aber das hat der Harald Lesch.
Das ist der Harald Lesch, genau.
Ja,
der
hat das auch schon. Und da gibt es irgendeinen Planeten, der so ein bisschen wie das Lichtspektrum reflektiert wie die Erde.
Richtig.
Also jetzt, Und der heißt, der hat irgendwie so einen lustigen Namen. Ich wollte es mir unbedingt merken. K24, C53, so eine Nummer irgendwie.
Ja, genau. Das sind immer komplizierte Nummern. Also die Heike Rauer kann es noch ein bisschen präziser erklären.
Wow, toll. Den muss ich mir unbedingt anhören.
Richtig. Das ist dann unsere Weihnachtsfolge. Die kommt dann Ende Dezember. Mhm. Ja, Luise, ganz, ganz herzlichen Dank. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht.
Mir hat auch total Spaß gemacht.
Kurzweilige Stunde.
Und wolltest du mich nicht fragen, was ich glaube, was man von der Frau lernen kann?
Wie frage ich dich dann jetzt? Was kann man von der Heike Rauer?
Das
was
kommt glaubst jetzt noch.
Du? Nein, kannst du. Kannst du mir trotzdem sagen, was kann man von ihr lernen?
Ja, das ist spannend.
Alles über außerirdisches Leben.
Ganz genau hinzuschauen.
Bestimmt, ja. Das ist nämlich notwendig. Wir fragen sie das. Wir nehmen die Folge nächste Woche auf und dann.
Das ist bestimmt spannend. Da beneide ich dich. Aber ich kann ja dann zuhören.
Du kannst zuhören. Genau. Ende Dezember bei Nah, Neugierig und Negroni. Danke, ja? Luise. Und danke, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal bei uns an der Bar.